Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Predigttext aus dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich etwas lese oder höre von Jesus und der Synagoge, dann muss ich immer sofort an Israel denken, an meine letzte Reise vor allem, wo ich unter anderem auch in der Synagoge von Kapernaum war, eine relativ gut erhaltene Synagoge, aber außen herum auch, egal ob man nach Tiberias geht oder sonst wohin, man kann sich sicher sein. Das gibt einem ein ganz besonderes Gefühl, dass man auf Steinen geht und steht und vielleicht auch sitzt, auf denen auch Jesus war. Und auf einmal wird er einem viel menschlicher. Das ist das eine. Das andere, übrigens, es tut mir sehr weh, dass man im Moment nicht nach Israel kann. Aber ich verspreche Ihnen, in dem Moment, wo man wieder sicher reisen kann, werde ich versuchen, wenn Sie Interesse haben, eine Reise nach Israel mit zu organisieren. Und ich denke, es geht Ihnen dann auch besser bei vielen biblischen Texten, weil man sie dann besser verorten kann und sie werden einem dadurch viel deutlicher und eingängiger, als wenn Sie nur über Buchstaben in einem Buch sprechen. Das andere aber dabei: Hier geht ein frommer Jude, wie es Gewohnheit ist, in die Synagoge am Samstag. Das macht man so, egal wo man ist. Und Jesus hat sich Zeit seines Lebens als ein frommer Jude erwiesen. Natürlich gab es im Judentum damals mehrere Strömungen, so wie auch bei uns heute durchaus unter den Christen. Wir versuchen immer wieder als Theologen, ihn in eine Richtung einzuordnen. Die einen sagen, er war ein Pharisäer, die anderen sagen, absolut unmöglich. Aber wenn man dann die zeitgenössischen Texte vergleicht mit dem, was er gesagt hat, dann kommt man doch zu überraschenden Ergebnissen. Jesus wäre vielleicht, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, wenn dieser jüdische Krieg nicht gekommen wäre, wo Jerusalem zerstört wurde, wo die Römer alles vernichten wollten und wo auf einmal eine große Umwälzung im Judentum geschah, Jesus wäre vielleicht einer der großen Reformatoren des Judentums geworden und einer der großen Männer, die die Entwicklung geprägt hätten. Es ist zwar reine Spekulation zunächst, aber die entscheidenden Fakten dazu sind da. Was ist denn bei einer Reformation geschehen? Mal unabhängig jetzt, ob man es nur begrenzt jetzt auf 15., 16. Jahrhundert. Was geschieht denn bei einer Reformation? Das ist immer wieder der Versuch, in großem Wildwuchs oft das Wesentliche wieder herauszufinden. Sich zu beschränken auf das, was wirklich zählt, was wirklich trägt und was aus der Vergangenheit wichtig ist, in die Zukunft zu nehmen. Bei unseren Reformatoren, ob dies Luther oder Calvin oder Huss oder andere waren, war es in einem unüberschaubaren theologischen und organisatorischen Wildwuchs der katholischen Kirche damals halt, die Reduktion wieder auf das, was wichtig ist, nämlich die Schrift als Gradmesser. Die Schrift sollte entscheidend sein für das, was wichtig ist und bleibt und wird und war. Die Schrift und Jesus Christus. Die Besinnung darauf war das Entscheidende und alles andere sollte nicht so wichtig sein. Auch im Judentum damals war Jesus ja in einem großen Streit, vor allem mit denen, die aus wenigen Geboten, aus einer relativ kleinen Schrift, ein riesiges Gesetzeswerk gemacht hatten, die um die 10 Gebote dann noch einmal einen Zaun von mehreren 100 Geboten herumgezogen hatten, um ja diese Gebote zu schützen, die bis ins Kleinste hinein alles Mögliche geregelt hatten, wo Jesus dann immer wieder sagt, ja, aber das Wesentliche, das ist dabei verloren gegangen. Das Wesentliche, das ist der Mensch für ihn. Und zwar der Mensch nicht irgendwie losgelöst, sondern der Mensch als Gottes Kind. Und er hat versucht, wieder aus dem Alten Testament heraus, aus der Heiligen Schrift, die wesentlichen Dinge herauszuholen. Und so ist auch dieses Auftreten hier bei Lukas einer der ersten öffentlichen Wirkungen dann zu verstehen. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle bei Jesaja, wo es heißt, und so geht es weiter. Er fängt nicht an zu sagen, ich halte euch jetzt 30 Vorlesungen über die Theologie, über das Wesen Gottes und des Menschen in Abhängigkeit von zeitgenössischen Erscheinungen oder im Lichte der griechischen Philosophie oder sonst irgendetwas, sondern er liest ganz wenige, leicht verständliche, zentrale Sätze aus dem Alten Testament von Jesaja. Und jemand, dem ich diese Sätze gesagt hat, hat dann gesagt, das ist ja Glaube, Liebe, Hoffnung. So wie es auch im Neuen Testament immer wieder passiert, dass man versucht, das Wesentliche herauszuholen aus einem wahrhaft überfließenden Teich von Worten und Wahrheiten und allem Möglichen. Es ist, wie gesagt, müßig zu überlegen, was wäre gewesen, wenn der jüdische Krieg nicht passiert wäre. Es ist eben so, dass wir heute Christen und Juden als getrennte Religionen haben. Was wäre gewesen, wenn sich ein Papst anders entschieden hätte und Luther dann einen anderen Weg hätte gehen können? Was wäre gewesen und, und. Diese Frage ist, denke ich, müßig. Aber entscheidend ist, dass die ganz großen Reformatoren, Jesus war mehr als ein Reformator, aber dass die großen Reformatoren immer wieder eine Reduktion auf das Wesentliche vorhatten und den Menschen nahegebracht hatten, sodass sie auf einmal wieder umgehen konnten mit dem, was da Überlieferung war und mit dem, was da Zukunft sein sollte. Heute leben wir in einer Welt, die wie keine Welt vorher, wie keine Geschichtsepoche ständig Neues produziert. Inflationär fast. Es sind keine Entwicklungen, es ist kein Strom, der da fließt an Wissen, an neuen Einsichten, ob in Ökonomie oder Politik oder Wissenschaft oder sonst irgendwo, sondern es sind quasi Eruptionen, die da passieren, wo sich keiner mehr auskennt. Während man im ausgehenden Mittelalter zu Beginn der Neuzeit noch von Universalgelehrten reden konnte, wir kennen ja einige, die wirklich Einblick in alle Wissensgebiete hatten, von der Theologie bis hin zur Physik, so ist dies heute ganz einfach nicht mehr möglich. Wer heute den Versuch macht, Universalgelehrter zu werden, alles zu verstehen, was da passiert, der wird zwangsläufig zum Dilettanten, weil es einfach nicht mehr geht. Es ist einfach zu viel. Und so passiert es, glaube ich, auch in unserer Theologie. So viel Papier ist von Theologen noch nie produziert worden, wie in unserem Jahrhundert. Und oft sehe ich die Gefahr, dass dabei die kleinen, scheinbar kleinen, aber doch so großen, wichtigen Wahrheiten darüber vergessen gehen. Bleiben wir aber mal jetzt bei unserer ganz normalen Erfahrung. Was haben Sie denn alles im letzten Jahr erfahren? Sie haben Radio gehört, Sie haben Zeitung gelesen, Sie haben miteinander erzählt. Was war denn das alles? Es war unglaublich viel. Und es wird wirklich immer mehr. Und wir haben immer weniger Zeit und immer weniger Ruhe, ob dies am Arbeitsplatz ist oder auch zu Hause. Und wir sind es ja auch schon gewohnt, wenn wir mal Ruhe haben, dann schalten wir gleich wieder einen Fernseher an oder ein Radio, dass wir wieder was mitkriegen. Wir könnten ja irgendwas verpassen. Und dabei fließt so viel von dem Wesentlichen einfach vorbei. Jesus hat eine zentrale Stelle bei Jesaja vorgelesen. Ich denke, wir sollten uns auch vielleicht, es ist eine Einladung, bemühen, ob als Pfarrer, ob als Gemeindeglieder, ob im Verwandtenkreis, ob an der Arbeitsstelle, uns wieder zu besinnen, was das wirklich Wesentliche ist. Wo wirklich die Wurzel ist für unser Leben, unser Tun, wo die Richtung ist, in die das Ganze läuft. Sonst gehen wir Gefahr, dass wir einfach untergehen in all dem, was um uns herum immer mehr wird. Jesus hat die Botschaft reduziert in diesem Fall, wirklich reduziert auf die paar Sätze von Jesaja. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Was haben wir als Gemeinde alles getan und wo haben wir wirklich den Armen gute Nachricht gebracht? Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Übertragen natürlich. Jesaja und Jesus haben das auch übertragen gemeint. Den Menschen, die gefangen sind in Schuld, die gefangen sind in ihrer eigenen Lebensgeschichte, die meinen, nicht mehr weiter zu können, denen die Entlassung aus dieser Bindung heraus zu neuen Wegen, den Blinden das Augenlicht, denen, die verblendet sind, die überhaupt nicht mehr das Wesentliche erkennen, dass wir denen zeigen, dass da Licht ist. Das heißt nicht unbedingt, dass wir das einzig wahre Licht haben, aber wir verkünden eines, das in alle hineinleuchtet. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Ganz weniges, das so wichtig und zentral ist, dass wir es fast übergehen. Reduzierung. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles immer mehr wird. Dass der Fortschritt explodiert, das Wissen explodiert, dass wir an Informationen kommen in einem Maß, wie noch nie Menschen in der Geschichte gekommen sind. Wenn ich das Internet anschalte, wenn ich da über eine Suchmaschine ein paar Worte angebe, was kommt da alles heraus? Aber hilft das auch? Vielleicht ein Motto für dieses Jahr, beschränken wir uns. Suchen wir nach dem Wesentlichen. Suchen wir nach dem Kern der Botschaft. Und unter all den Lichtern, die um uns herum aufleuchten wollen, nach dem, das uns wirklich Wege nach vorne zeigt. Ich weiß, es fällt schwer, in so einer Entwicklung einfach stehen zu bleiben und sich mal auch gegen den Strom zu stellen. Aber ich glaube, es ist absolut Zeit, dass wir uns wieder besinnen auf das Wesentliche, dass es weniger wird in uns und um uns herum und dass wir gerade dadurch reicher werden. Amen.